Und den, als ich gesagt habe, dass der Mahlen eigentlich rufen, aufrufen heißt, ist das dann allgemein für ermahnen, wenn in der Schrift steht, dass man aufbauen soll, ermahnen soll, die Brüder,
ich habe die
Stellen,
ich habe die Stellen nicht gezählt bzw. alle identifiziert, aber ich vermute, dass die meisten Stellen, wo man in einer Luther-Übersetzung zum Beispiel ermahnen lesen würde, dass da Parakalein stehen würde bzw. aufrufen. Aber weil Nouthetero doch etwa verhältnismäßig wenig gebraucht wird, aber das bedeutet ermahnen oder erinnern, was noch besser wäre. Das Wort ermahnen sollte sehr spärlich gebraucht werden in einer deutschen Übersetzung, weil das Gegenteil im Griechischen sehr spärlich gebraucht wird. Es ist die Bibel, ermahnen ist ja negativ, ja, erinnert an Schuld. Und so spricht die Bibel meistens nicht. Sie begegnet uns eher positiv. Die setzt nicht sofort Schuld voraus. Aber da müsste man einfach vielleicht eine Interlinear haben und dann mal kontrollieren, ja, sich seine Augen gewöhnen an das Griechische, an die griechische Vokabel, sodass man das dann schnell, auch wenn man es nicht lesen kann, man kann die Vokabel identifizieren. Ja.
Die Stelle, wo dann aber wirklich von der Mahnung spreche, ob sie eine Wendung oder sündiges ist, in der Marsch, wird dann schon das Ermahnende zweite, was ich gesagt habe.
Zum Beispiel denke ich, in Titus 3 wäre eine Stelle, wo Nouthetero stehen würde. Ja, da dürfte man ermahnen übersetzen.
Also das ist diese Stelle, in Titel 13, da ist für mich halt immer wieder die Frage, Paulus bleibt hier relativ im Unkonkreten, aber ab wann kann man einen Menschen heretisch nennen? Also, dass man sagt, das ist jetzt so schlimm, dass ich ihn wirklich meiden muss. Auch das ist schwer irgendwo.
Wir haben zwei Arten von Kriterien. An dieser Stelle könnte man übersetzen, wenn jemand, der eine Sonderrichtung vertritt. Das würde heißen, eine Richtung, die nicht mit dem biblischen Evangelium sich decken lässt. Wir haben uns dort zu trennen von anderen, wenn sie, es gibt zwei Gruppen von Kriterien oder zwei Bereiche, der Bereich des Mundes und der Bereich des Handelns, des Sprechens und des Handelns. Es gibt solche, deren Bekenntnis ist zwar biblisch, aber deren Wandel ist unchristlich. Es gibt andere, deren Wandel in Ordnung ist, aber deren Bekenntnis unchristlich ist. Kürzlich traf meine Frau wir verkauften unser Klavier und es kam ein Musiker herein, um sich die anzusehen, die von der Musikschule, und es stellte sich heraus, er war Mormone. Aber ein sehr korrekter Mann, sehr ehrlich, die Schweizer würden sagen, erfreulicher Mann, ja, ein beeindruckender, und sie freute sich, dass sie es mit einem solchen Herrn zu tun hatte, auf den sie sich offenbar doch verlassen konnte. Und da hat das Klavier wurde dann auch uns abgenommen. Aber er war ein Mormone. Ja? Jetzt erzählte sie dass ihre Freude, aber dass sie mit einem solchen Mann zu tun hatte, einem der Geschwister, eine Frau in der Gemeinde. Ja, sagte sie, aber das heißt doch nicht, dass die Lehre nicht falsch ist. Natürlich heißt es ja. Aber diese Frau muss noch lernen, dass es zweierlei ist. Ja, man kann einen Die Sekten weisen manchmal sehr ordentliches Wandeln auf, sehr ordentlichen Wandel auf, ja, bei einer furchtbar unbiblischen Lehre, ja, umgekehrt, ja, beides haben wir. Und dann manchmal haben wir beides. Auf die Dauer geht das nicht. Auf die Dauer führt eine Irrlehre auch zur Abirrung in der Ethik. Dogmatik führt zu Ethik. Aber wenn wir uns fragen, können wir noch Gemeinschaft haben, dann müssen wir uns fragen, was bekennt er? Das ist das Erste. Denn das ist das Leichteste, was er sagt. Was lehrt er? Das kann man in einem Gespräch bald feststellen. Aber die Frucht im Wandel, die wächst, das dauert länger, bis man da die Person kennenlernt, beziehungsweise bis er sich wirklich zeigt. Und wenn jetzt das eine oder das andere unchristlich ist, unevangelisch, das heißt nicht mit, sich mit dem Evangelium deckt, wir wissen immer noch nicht, ob er wirklich Christ ist oder nicht, aber wir haben ihn zu behandeln als ein Nicht-Christ. Und das heißt Trennung, ja. Unsere Beziehung zu einem solchen, der bekennt, Christ zu sein, wird dann eine sein, die von einer stärkeren Kluft gekennzeichnet ist, als unsere Beziehung zum normalen, unbekehrten Menschen. Das können Sie mitvollziehen, nachvollziehen.
Aber für mich ist halt immer die Frage, wo fängt die Häresie, wo fängt sie an? Es gibt auch im evangelikalen Bereich ja viele Themen, wo man unterschiedlicher Meinung ist.
Ja.
Also es müsste man natürlich praktisch werden, aber
ja.
Ja. Also, ob es nun zum Beispiel die ganze Psychologisierung ist. Zum Beispiel ein Thema oder gut, aber es gibt viele Themen, oder ich denke
ja.
Zum Beispiel das Thema Allversöhnung oder es gibt so viele Themen, die eben auch im evangelikalen, im freikirchlichen, im pietistischen Bereich auch irgendwo mit drin ist. Und da finde ich es sehr, sehr schwer, eben zu sagen, wo zieht man da wirklich die Grenze?
Ja, jetzt sprechen Sie einen weiteren Kreis von Abtrennung an.
Ja.
Es geht also nicht nur darum, ob man sich von einem Menschen grundsätzlich trennt, sondern jetzt kommen wir in den grauen Bereich.
Ja.
Den hat es.
Das ist mein Problem.
Wir haben einen Bereich, gehen wir einmal zurück zum ersten, wo man sich wirklich trennen muss. Mhm. Wo wir ihn als Nichtchristen betrachten würden. Da müssen Christen sich einig werden, die diesen Gehorsamsweg gehen wollen, die müssen sich fragen, was sagt die Bibel, muss ein Christ sagen, damit ich ihn als Christen anerkennen kann, was sagt die Bibel, darf er nicht sagen, um Christ zu sein, und welche Aussagen hat es dort, zum Beispiel, ist klar, dass jemand bekennen muss, dass Jesus Gottes Sohn ist. Ja, das gehört dazu. Verneint er das, und dazu gehört die Jungfrauengeburt und die Auferstehung. Ja. Wenn eines von diesen verneint wird, dann ist Jesus nicht mehr Gottes Sohn, ist nicht mehr Gott. Folglich gilt er nicht mehr als Christ. Egal wie sehr er das beteuert. Ja. Das ist seine Sache. Meine Sache ist, ich muss wissen, wo ich stehe, wo ich dran bin. Ja. Und wenn ich höre, er bekennt, etwas, von dem ich weiß, die Bibel sagt, das darf nicht aus dem Mund eines Christen kommen, dann muss er für mich. Und hier ist jeder Christ individuell gefordert. Je mehr Christen sich einig sind in dieser Sache, besser. Ja. Aber manchmal müssen wir ganz alleine uns trennen, wo alle anderen ungehorsam sind. Ja. Das gibt es auch. Paulus ist dankbar, dass es wenigstens die Mehrheit in Korinth war, die ihm folgte in dieser Frage der Trennung von diesem Unzuchtlebenden. Ja. Aber es waren nicht alle. Aber jeder einzelne Christ war gefordert, erst den ersten Brief gehorsam zu leisten. Ich muss jetzt wissen, was soll ein Christ sagen, was soll er nicht sagen? Jetzt gibt es aber eine ganze Menge von, zum Beispiel, er lebt nicht nach der Ordnung des Evangeliums, 2. Thessalonicher 3. Das heißt, nach der ich sprach kurz mit Gunter Kiene noch im Flur, bevor er wegging. Wir hatten uns seit 10 Jahren nicht mehr gesehen. Und dann erwähnte er kurz etwas, das ich selten oder vielleicht noch nie gehört habe von einem anderen. Aber er gab wieder, was ich persönlich denke, dass es einen Ethos gibt, das heißt eine Kultur, eine Art Christentum zu oder Gottesdienste durchzuführen, ja. Eine Art christliche Kultur, die nicht mehr richtig christlich ist, biblisch ist. Er sagt, wir haben charismatische Kreise, die haben ihre Kultur. Und dann haben wir andere Kreise, die sind nicht charismatisch. Aber sie haben die Kultur der Charismatiker übernommen. Und er sagt, das ist problematisch. Und diese Erkenntnis haben sehr wenige Christen, scheint mir. Die blicken nicht durch. Und an dieser Stelle müssen wir uns fragen, kann ich noch dabei sein bei einem solchen Gottesdienst? Ich könnte zum Beispiel nicht an einem Gottesdienst in Willow Creek teilnehmen. Wegen der Musik, ja. Egal, ob die Wortverkündigung gut ist oder nicht. Ich möchte mich nicht besudeln mit diesen Tönen. Ich möchte mich nicht beflecken. Aber nun gibt es Gottesdienste, bei denen könnte ich persönlich dabei sein. Aber wenn ich dort wohne, könnte ich einen Freund mitnehmen, um ihn unter das Wort zu bringen. Oder andere Christen mitnehmen, so damit sie die Gemeinde kennenlernen und vielleicht eine geistliche Heimat finden. Könnte ich das? Dann müsste ich mir sagen, nein, auf die Dauer, die könnten das nicht verkraften. Ich kann das verkraften, aber nicht die. Jetzt muss ich wählen. Ja? Ich muss mich entscheiden. Was ist jetzt der Sinn meiner Teilnahme? Gibt es eine andere Gemeinde, wo ich Gemeinschaft haben könnte? Und so weiter. Das sind Überlegungen, die man dann treffen muss. Aus verschiedenen Gründen muss man manchmal sich zurückziehen, aber nicht in demselben Zeichen. Nicht, weil ich glaube, das sind nicht Christen, sondern weil die Art und Weise, wie sie sich verhalten, wie sie Christentum praktizieren oder Gottesdienst praktizieren oder sich verhalten, das würde anderen, das würde mir nicht dienlich sein, das würde mich in Schwierigkeiten bringen, geistliche Schwierigkeiten oder auch andere, mit denen ich zusammen dort Gemeinschaft haben möchte. Ein anderes Beispiel. Sie haben eine Gemeinde, jetzt kommt es näher und nahe an die Situation dort ran. Ich hörte von solcher Gemeinde, das war dann eine Frage, was sollen wir machen? Es ist eine wirklich evangelikale Gemeinde gewesen, das ist schon vor Jahren. Aber die Ältesten, hier gab es, war eine freikirchliche Gemeinde, sehr traditionell war sie konservativ gewesen, aber sie wurde immer toleranter in Bezug auf die Entwicklung. Und jetzt waren die Ältesten in dieser Gemeinde sich nicht einig, beziehungsweise waren sie nicht einmütig. Und jetzt fragt sich ein Christ, wenn der predigt, möchte ich nicht dabei sein. Denn da kommen Elemente hinein, die eigentlich Irrlehre sind. Aber wenn der predigt, ja. Was jetzt? Man weiß ja auch nicht immer, wer wann predigt. Das sind schwere Entscheidungsfragen. Aber ich denke, wenn Älteste sich wirklich nicht einig sind, wenn sie das dulden, dass einer tatsächlich Irrlehre vertritt, und das gibt es oft in evangelikalen Kreisen, dass einer der Führenden tatsächlich eine Irrlehre vertritt. Man ist heute so tolerant geworden. Ja. Ich bin heute so weit, dass ich denke, ein Christ muss sehr vorsichtig sein, wo er Gemeinschaft hat. Aber es geht nicht nur um Trennung. ich hoffe, dass wir in diesen Tagen noch das andere lernen, nämlich was machen die Isolierten? Das ist das große Problem, das wir haben. Wir haben sehr viele Isolierte, wohlmeinende Christen. Einige sollten, müssen nicht isoliert sein, aber einige sind es zu Recht. Und ein Grund für diese Not ist die, dass sie nie gelernt haben, auf eigenen Füßen zu stehen. Immer wieder hört man die Frage, wo sollen wir jetzt noch hingehen? Ja? Diese Frage stellt die Bibel gar nicht. Deshalb beantwortet sie auch gar nicht. Das ist keine Frage für die Bibel. Man geht nicht irgendwo hin. Ja? So denken wir, weil wir Kirche denken. Ja? Wir denken Organisation. Wir gehen in die Veranstaltung. Und man hat ja auch diese Schaukasten, wo man Veranstaltungen ansagt. Ja? In der Bibel hat man nicht Veranstaltungen. Man lebt Leibleben. Man ist Gemeinde, nicht man geht in die Gemeinde. Man ist Gemeinde. Gemeinde sammelt sich selbst. Man spricht zu sich. Ja? Epheser 5, Vers 19. Sprecht zu euch, nicht zueinander, zu euch. Gemeinde ist wie eine Person und spricht eine, man hatte ja freie, jeder durfte sich äußern in der Gemeinde damals, ja. Jetzt steht einer auf und er hat ein Zeugnis oder einen Beitrag. Was tut er? Er spricht zwar zu den anderen, aber weil er Glied an einem Leibe ist, spricht der Leib zum Leib. Das heißt, er als Gemeindebestandteil spricht zur Gemeinde, zu sich. So auch in 1. Petrus 4, ab Vers 8, vielleicht etwa 9 oder 10 da, derselbe Ausdruck. Herr Otto, glaube ich, dürfte es sein. Also zu sich selbst. Was wollte ich jetzt sagen?
Also von dem zu sich selbst.
Ja, aber vor dem, wie kam ich da hin? Ihre Frage nochmal?
Also meine Frage war ja nochmal, wo fängt sich eigentlich Heresie an? Und dann habe ich praktisch gesagt, ja, ein paar Themen aufgeführt.
Ah ja, man geht nicht in die Gemeinde und so weiter. Ja,
und ja, wo fängt es letztendlich an, wenn halt hier in Titus 3, Vers 10, eben heißt, einen ketzerischen Menschen oder einen Heretiker, den meide, wenn
dort, glaube ich,
noch einmal ermahnt worden ist.
Dort in Titus haben wir höchstwahrscheinlich einen Menschen, der Dinge zum Ausdruck bringt, die ein Christ nicht glauben darf. Der Glaubensgut bekennt, das unevangelisch ist, im biblischen Sinne unevangelisch.
Und meine Frage war halt, wo ist die Grenze? Das ist so, kann man die Grenze immer so
ja, da müssen Sie sich eine Liste von Aussagen machen.
Ja. Ja.
Da müssen Sie ein Glaubensbekenntnis selbst aufbauen. Ja. Ein Christ muss dieses glauben. Das ist einmal positiv. Und so etwas darf er nicht sagen. Ja. Was darf er nicht bekennen? Ja. Und es gibt eine, oder das ist das Bekenntnis. Und gibt es Sünden? Das ist ein gutes Bibelstudium. Es gibt gewisse Sünden, die werden nie von einem Christen erwartet. Und wenn ein Christ darin lebt, dann gilt er als Nicht-Christ. Egal, ob er ihn nicht noch, das weiß der Herr, aber wir haben uns so zu verhalten ihm gegenüber, als wäre er Nicht-Christ. Ja. Und solche Listen muss man sich machen, sonst kann man nicht handeln. Das ist die Antwort. Und das ist Arbeit, aber die müssen wir uns machen. Ja.
Das Problem ist aber, dass man wirklich den Eindruck hat, je mehr Leute in der Bibel forschen, desto mehr gibt es unterschiedliche Auffassungen oder unterschiedliche Bekenntnisse. Die einen legen mehr auf diese Sache Wert, die anderen auf diese. Was für den einen eine Irrlehre ist, ist für den anderen ein sogenanntes Mittelding, wo dann durchaus stehen bleiben kann. Der eine trennt sich deswegen, der andere bleibt dabei. Und, also das ist wirklich... Also, Vielleicht Sie haben die Musik zum Beispiel angesprochen, das ist für einen anderen gar kein Problem. Der sagt, naja, also, okay. Und der andere sagt dann, naja, aber Stichwort Allversöhnung ist gefallen, das ist doch ein viel entscheidenderes Thema. Ja, ein Christ kann doch nicht sagen, dass es keine ewige Verdammnis gibt. Damit hat er doch schon sich der Irrlehre schuldig gemacht. Ein anderer sagt, wie kannst du, wenn du sowas behauptest, dann bist du selbst kein, also unchristlich, weil du deinen Bruder verurteilst, das darfst du gar nicht tun. Und dann verschieben sich die Fronten ständig, also da gibt es immer kleinere Splittergrüppchen, die sich dann irgendwo mal noch treffen. Ich kenne selbst auch so welche, die immer exklusiver und kleiner werden, und am Ende ist das auch keine Lösung.
So darf man nicht sprechen, Herr Bollinghaus.
Entschuldigung.
Das klingt ein bisschen depressiv, aber ich erlebe das am laufenden Band an jedem Ort, dass die Tendenz da ist. Dass man den Eindruck hat, gerade die sich auskennen, die eigentlich bleiben sollten, um zu kämpfen, dass die richtige Lehre in der Gemeinde umgesetzt und durchgesetzt wird, genau die geben früher oder später auf und ziehen sich zurück. In der örtlichen Gemeinde.
Das kann ein Eindruck sein, aber dazu ist zweierlei zu sagen. Erstens, oder einiges eigentlich, ich werde bald einiges sein. Erstens, der Eindruck mag sein, dass Sie in der Bibel forschen. Aber ich befürchte, dass eine ganze Menge von diesen gar nicht wirklich die Bibel lesen oder forschen. Der Eindruck wird geweckt. Aber wenn Sie wirklich sich mal dran setzen würden und die Bibel ernstlich erforschen würden, müssten Sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Ja. Zweitens, es genügt nicht, und das habe ich noch nicht gesagt, und ich bin dankbar, dass Sie das sagen, denn es genügt nicht, nur die Bibel zu studieren. Die Pharisäer haben mir das auch getan. Ja. Es muss gebetet werden. Und heute wird sehr, sehr wenig gebetet. Wer nicht betet beim Bibellesen, wer nicht ein betender Mensch ist, der wird nicht notwendigerweise zur Wahrheit finden, auch wenn er die Bibel liest. Und das ist, glaube ich, der Fehler bei manchen von denen, die wirklich die Bibel lesen. Aber sie sind nicht betende Menschen und sie tun nicht Buße über ihre Sünden, über ihre Zänkereien, ja. Über ihre Lieblosigkeiten. Wir müssen lernen, auch gehorsam zu sein, wenn wir die Bibel lesen. Und wir müssen lernen, mit schwierigen Leuten oder schwierige Leute zu beten. Betrachtet ihn nicht als einen Feind, sagt Paulus, sondern als einen Bruder. Ja, das muss gelernt werden. Und darüber muss Buße getan werden. Das ist, glaube ich, der Fehler in diesen Kreisen. Weshalb es dann immer zu, sie kommen nie zu einer Einheit. Ja. Ich sagte deshalb, dürfen Sie sprechen, weil, wenn wir das im Kreis der Gläubigen so tun, ohne weiteres, und das so stehen lassen, dann entmutigen wir einander. Und wir tun, als ob der Gehorsam gegenüber Gottes Wort zur Verzweiflung führt. Das dürfen wir nicht tun. Ja. Irgendwo ist eine Antwort auf dieses Problem. Wir dürfen nicht den Eindruck erwecken, es hat ja doch keinen Zweck. Ja. Denn diese Leute meinen es oft ernst, ja. Irgendwo ist eine Antwort für das Problem. Ja? Also wir müssen uns den Realitäten stellen und nicht einfach schnell oder zu schnell nachgeben oder aufgeben besser, sondern wirklich uns fragen, wo liegt der Haken? Andererseits aber müssen wir damit rechnen, dass Gläubige wirklich in die Isolation geführt werden und werden lernen müssen, alleine zu stehen. Viele von diesen Leuten sind zu Recht alleine. Gott führt sie in die Einsamkeit. Also das ist ein zwiespältiges Bild, ja, würde ich sagen.
Also von Gott her zu Recht.
Ja, ja, von Gott her zu Recht. Ja. Mhm. Er führt sie so. Das ist eine Prüfung, eine Probe. Ja.
Luther ist ja in dem Sinn auch ein Beispiel.
Ja, ja, ja. Ja, jetzt waren wir mitten im Thema, ja. Einerseits war es schon ein bisschen vorgegriffen, aber es ist mir recht, wenn wir schon solche Fragen stellen. Denn das sind ja die Fragen, die eigentlich dran sind. Aber wenn wir den Text weiter studieren, glaube ich, stoßen wir auf Grundaussagen, die uns helfen können, solche Fragen dann mit der Zeit zu beantworten. Aber durch unsere Lebensweise sind wir nicht mehr gewohnt, uns selbst schwere Arbeit, ob es Denkarbeit ist oder andere, zuzumuten. Gerade was gestern und vorgestern riefen unsere Kinder aus den USA an und der Schwiegersohn erzählt, er hat eine neue Stelle bekommen, er ist verantwortlich für eine Firma oder ein Geschäft, das mehrere Apotheken offenbar hat, eine Serie, wie würden wir es nennen, eine Firma?
Kette,
ja.
Firmenkette.
Er wird also offenbar zunächst einmal dazu gebraucht, um eine Apotheke wieder ins Reinigen, auf die Beine zu bringen, ja, wo es nicht ganz gut gelaufen ist. Ja. Er muss dann prüfen, ja, was kann man machen, damit die Sache wieder läuft, geschäftlich. Ja. Und dann erzählte er, in unserer Region ist Arbeitslosigkeit kein Problem. Unter 2%, glaube ich, sagt er. Das ist allerhand, ja. Aber das bringt es mit sich, dass es Arbeitsmoral schlecht ist. Leute finden gleich an der Stelle, wenn sie entlassen werden. Ja. Und er sagt, jetzt muss ich Ihnen beibringen, 5 Minuten zu spät ist zu spät. Ja? Sie könnten ja 10 Minuten früher von zu Hause weggehen, ja? Dann wären Sie 5 Minuten vorher da. So muss er hier und da jemanden entlassen. Also, hier ist es umgekehrt, gerade weil es umgekehrt ist, weil wir so viel Arbeitslosigkeit haben. Wir haben beides. Wir haben uns daran gewöhnt, ein leichtes Leben führen zu können, alles zu bekommen, was wir brauchen. Andererseits trifft uns diese Krise schon seit einigen Jahren der Arbeitslosigkeit. Und jetzt werden die Leute nicht fertig damit. Sie sind nicht mehr fähig, Krisen zu bewältigen. Und auch Christen sind nicht fähig, Fragen zu beantworten, Krisen zu bewältigen. Kommt noch das Problem hinzu, dass in der Pause erwähnt wurde im Gespräch, das Bild, wir sind bildorientiert, denkfaul geworden, ja. Die Anforderungen in den Schulen sind abgebaut oder sind tiefer angesetzt worden, sodass der Schüler nicht mehr so gefordert wird. Schon seit vielen Jahren merkt der ein Professor an der Hochschule, dass die Studenten nicht mehr belastbar sind. In Bibelschulen merkt man das, nicht mehr so belastbar sind wie früher. Ja, wenn solche Christen dann Problemen ausgesetzt sind, dann ist es schwer. Und wir haben viele Christen heute, die gar nicht einmal daran denken, die Bibel zu studieren. Das ist nur für einige Spezialisten da. Wenn sie die Bibel lesen, dann ist schon sehr viel. Aber viele lesen nicht einmal, kaum lesen sie die Bibel. Und es wird wenig gebetet, hier und da ein Gebet gesprochen, ja. Aber wer nimmt sich eine Stunde Zeit, um den Herrn anzubeten, ja? Wer nimmt sich wirklich Zeit, Freude am Herrn zu haben im Gebet? Wo erwächst ganz spontan Gebetsgemeinschaft, weil Einzelne beim Herrn gewesen sind? Wo spricht man gern über den Herrn? Das sind die Probleme, die wir haben.
Mir war auch das
teilweise die Pläne auch selbst verursachen, weil ja genau diese Richtung auf die ganze Verkündigung und Evangelisation
ja
geht.
Wenn Sie die Predigt auf 10 Minuten runtergehen lassen, wir reduzieren, ja, dann werden Sie nicht viel Lehre rüberbringen können. Ja. In manchen Gemeinden kann man noch eine halbe Stunde predigen, einigen sogar 40 und 45 Minuten. Ich kann auch in eine Gemeinde kommen, wo ich zweimal an predigen muss, in einem Gottesdienst. Zweimal 45 Minuten. Ja. Das ist eine wirklich ganz andere Situation. Die Leute sitzen da und hören sich das gerne an. Ja. Was ich sagen wollte, ist eher gleich. Paulus, wenn wir den Text durchlesen werden, werden wir merken, Paulus legt großen Wert nicht auf schnelle Antworten, sondern auf die Botschaft, auf die es achten gilt. Immer wieder wird es das Wort Gottes sein, das er erwähnt. Das ist die Antwort. Meine Botschaft war diese. Und so weiter und so weiter. Immer wieder ist es die Botschaft, das Wort Gottes selbst, das die Antwort ist. Und er erwartet von den Lesern, dass sie dieses Wort studieren werden. Und dass sie einander helfen werden. Wir sprachen in der Pause davon. Paulus erwartet, dass Leute, die weiter vorangeschritten sind, den anderen helfen werden. So kann er also einen tiefschlürfenden Brief schreiben. Ja? Uns ist das schwer zu studieren, ja, aber er kann das den Leuten zumuten. Da sind Sklaven darunter, vielleicht die Hälfte. Aber er erwartet einmal, dass eine Anzahl von Sklaven gebildete Leute sind. Lukas ist ein Sklavenname. Ob Lukas selbst Art Sklave gewesen ist, wissen wir nicht. Aber Ärzte konnten oft Sklaven sein, ja? Gebildete Leute. Oder Geschäftsvorsteher, Sklaven, aber mit großer Verantwortung. Also auch unter den Sklaven gab es gebildete Leute, die ein gutes Griechisch verstehen konnten und mitkommen konnten. Andererseits, wenn sie nicht gebildet sind, erwartet Paulus, dass die anderen ihnen helfen werden. Das ist, was Paulus hier gemeint hat. Die Situation hat er angesprochen. Oder wenn es um alttestamentliche Wahrheiten geht, dass die Judenchristen dann den Heidenchristen helfen. So und so war das bei uns damals im Gottesdienst. Ja? Und das ist von dort und so weiter. Aha, so. Und wir merken aus der frühen Kirchengeschichte, dass Christen, Heidenchristen sich oft sehr interessiert haben für die jüdischen Schriften. Deshalb kam die Sache auch mit den Apokryphen auf. Ja? Die Juden, die hatten kein Problem mit den Apokryphen, ihren Bibeln. Aber die Heidenchristen, bei denen kamen die Apokryphen ihre Bibel hinein. Die interessierten sich einfach dafür, ja? Für jüdische Schriften. Also es gab schon eine Begegnung dort. Es muss nicht immer alles vom Verkündiger gleich, wie soll ich jetzt sagen, kaureif, mundreif gesagt, wie vorgekaut, danke schön, vorgekaut werden, sondern Paulus konnte ihnen eine ganze Menge trauen. Wir werden also uns selbst aufraffen wollen und ganz neu anfangen, die Schrift einmal zu untersuchen, um diesen Fragen nachzugehen. Ich war kürzlich in einem Mitarbeiterkreis von einer Missionsgesellschaft und da kam die Frage der Bibelübersetzungen auf, weil ich wo einige Male über den Text gesprochen hat und so weiter. Versucht hatte, ihn richtig zu stellen und so weiter. Ja, und dann viele Christen kommen dann gleich in dieselbe Reaktion wie jetzt. Ja, ja, was sollen wir dann machen? Ja? Ich kann das verstehen einerseits. Ja, wie sollen sie dann fertig werden? Ich sage, man muss nicht gelehrt sein, um prüfen zu können. Man kann sich Übersetzungen anschaffen, man kann selbst beginnen zu prüfen, welches die bessere Übersetzung wäre, welches der bessere Wortlaut wäre, der getreuere. Und manche von denen hatten Griechisch gelernt. Dann sollen sie das mal gebrauchen, ja? Ja, und der Missionsleiter, der verantwortlich für die Mission, der sagte dann am Schluss, ich habe gemerkt, ich muss mir doch, und er wollte sich auch die Mühe machen, mal selbst an die Arbeit zu gehen. Ja, aber so haben sie schon vergessen.
Ich wollte nachfragen, wie den Predigten dann, dass wir ganz nah richtig mit dem Leben. Jetzt kommt eben auch daher, dass es eben so bequem gemacht wird, das Leben, also dass es viele Christen das Leben so bequem machen, dass sie eben so nach in die Gemeinde gehen und sich eben die Predigten anhören und das als Christen bezeichnen. Und dann eben auch Studien in der Bibel ganz so nachlässigen. Das ist auch daran, dass eine Gemeindeform, wie die Gemeindeform ist, dass es nur frontal ist. Das sind nur, also auch wenn ich eine gute Predigt höre, dann finde ich sie immer gut. Aber mir geht immer wieder danach, vergesse ich sie schon wieder so schnell.
Ja.
Wenn ich mich selber damit beschäftige, dann bleibt es mir mehr im Kopf. Und das finde ich so schade, dass viele Gemeindeformen so aufgebaut sind, dass es eben nur so frontal ist und mir nicht.
Ja, haben Sie recht. Und aus diesem Grund sind die vielen Hauskreise vor Jahren entstanden. Nur Hauskreisleben in sich war noch nicht echtes Gemeindeleben, sodass man in einem Zwiespalt lebte. In der Woche konnte man in einen Hauskreis gehen, am Sonntag in die Gemeinde. Wir brauchen eine Mischung von beidem. Hauskreissituation und Verkündigungsgemeinde. Wir brauchen beides. Es braucht in einigen Gottesdiensten, wenn die Gottesdienste vom Heiligen Geist geprägt sind, geführt sind, dann wird es oft so sein, dass der größere Teil Lehrverkündigung ist. Dann aber gibt es Zeiten, wo kaum eine sogenannte Predigt ist oder eine Lehrverkündigung, sondern Beiträge von verschiedenen Seiten, manchmal vielleicht Zeugnisse. Es kann sein, dass ein Gottesdienst fast nur Gebet ist, ja, und so weiter. Wenn der Heilige Geist Raum hat, dann braucht man nicht viel zu organisieren. Und dann wird es wirklich reichhaltig, ja. Ich habe das erlebt. Und dann hat man diese Ergänzung. Und dazu hätten die Hirten, die Pastoren, uns anleiten sollen. Die hätten die Kanzel abtreten sollen. Ich denke, wenn wir einmal die Predigt abschaffen würden, könnte die Gemeinde gesunden. Aber fassen Sie das nicht falsch auf. Ich sage das jetzt als Antwort auf gerade genau das, was Sie sagen. Die formale Predigt, die sogenannte Predigt, ja, nicht die Lehrverkündigung, nicht das Lehren, sondern dieses Gebilde, das wir Predigt nennen, ja, wo das scheinbar unverzichtbar ist. Man kann nicht darauf verzichten. Es geht nicht um Experimentieren, sondern es geht darum, dass der Heilige Geist wirklich Leibleben schon im Gottesdienst gestalten kann. Wo es Hirten gibt, die verantwortlich sind für das Leben und die Lehre, für beides, aber wo sie nicht immer das Wort führen müssen, sondern jeder Christ wirklich ein Priester ist, Entschuldigung. So dass wir wirklich einmal ernst machen mit diesem reformatorischen Wort von der allgemeinen Priesterschaft der Gläubigen, ja? Wo jeder teilnehmen darf. Nun haben wir das andere Extrem in den sogenannten Brüderkreisen, die ganz verzichten wollen auf Pastorenzeuge, ja. Ich bin an einer Konferenz und dann, das war gerade eine Konferenz von dieser Bewegung, und dann sagt ein Bruder dieses typische Wort: Wir sind keine Pastorenkirche. Warum nicht? Das ist aber eine Reaktion, das ist nicht die Antwort. Ich tue mich immer schwer in solchen Kreisen, denn ich werde nicht vom Geist geführt. Verstehen Sie, was ich meine? Kennen Sie solche Gottesdienste? Waren Sie mal einen Gottesdienst von der Brüdergemeinde? Nicht dieser hier, an der anderen.
Ich bin in einer Brüdergemeinde, ja, ich kenne das.
Ich werde zum Beispiel eingeladen, auf eine Konferenz, an eine Konferenz zu sprechen, oder in einer Gemeinde am Sonntag. Ja, das wird dann, ist dann alles still. Einmal steht jemand auf und sagt etwas, ist wieder alles still. Wir singen Lied Nummer so und so weiter. So geht das zu. Und dann soll ich wissen, wann ich zu sprechen habe. Ich weiß das nicht. Man merkt aber mit der Zeit, dass schon eine stille Liturgie da ist, ja. Das heißt, eine Gottesdienstordnung, ja, das hat sich so eingependelt. Ja. Aber ich kenne ja das nicht. Und das ist sehr peinlich. Das ist nicht die Antwort. Ich glaube, dass, schon eine menschliche Führung da sein soll in, einer Zusammenkunft, in einem Meeting. Ja. Aber dennoch, wir haben versucht, in unserer englischen Gemeinde in Basel das durchzuziehen. Organisierte Leitung, ja, nach der Heiligen Schrift. Plurale Führung, ja. Aber wir sind bereit, das Wort den Geschwistern zu geben. Und ganz bewusst ihnen die Gelegenheit zu geben, das beizutragen, das der Heilige Geist ihnen vielleicht geschenkt hat. Und aber dazu müssen Pastoren bereit sein, einmal nicht zu predigen oder nicht so lange zu predigen. Oder wenn sie sich schwer tun mit dem Freigeben, nun, dann kann man vielleicht einige Krücken heranziehen. Ja, dann sind zwei Brüder, die mal eine Predigt von 10 Minuten haben. Ja? Dann lernen die Leute einmal eine Kurzpredigt und mehrere, ja? Sodass sie einmal sich daran gewöhnen. Es kann auch einmal so gehen, ja? Bis die Leute sich frei fühlen in dieser Situation. Denn wie viel ist es ganz fremd? Aber deswegen studieren sie auch nicht zu Hause, weil sie sind nicht gefordert im Gottesdienst. Sie wurden dazu geprägt, Zuhörer zu sein. Und in einer Welt, wo Unterhaltung immer intensivere Formen annimmt, ist es auch in der Gemeinde Jesu so geworden, sodass wir tatsächlich Unterhaltungsgottesdienste haben. Und das ist das heute das Leitbild. Deshalb ist Willow Creek heute Nummer 1, Thema Nummer 1. Ja. Wird nicht mehr lange sein, damit es kommt ein anderes Thema dran. Ja. Aber die haben es verstanden, auf eine raffinierte Art wirklich Top-Entertainment zu geben am Sonntagmorgen, aber nicht für die Gläubigen, sondern für die Ungläubigen. Ja. Sonntagmorgen ist ja der evangelistische Gottesdienst bei ihnen. Und dagegen wäre prinzipiell nichts dagegen zu sagen vielleicht, aber die Serie von der Bekenntnisbewegung hat das sehr klar herausgestellt. Haben Sie die gelesen?
Ich habe es gelesen.
Eine Reihe von Pastoren hat mal über die Willow Creek Gemeinde in Chicago geschrieben. Der eine über diese Seite, diesen Aspekten. Und gerade dieses Unterhaltungsprinzip war sehr schön herausgearbeitet, dass das nicht biblisch ist. Einfach. Und wenn wir das noch heute so stark betonen, werden die Leute noch weniger herausgefordert werden, individuell Zeugen Jesu zu sein, Bibelforscher zu sein, Hirten zu sein füreinander, Initiative zu greifen, unfähig selbst auf den Beinen zu stehen. Wir machen Gemeinden noch mehr unmündig als je auf diese Weise. Das müssen die Leiter, das müssen Leute, die in Oberhausen waren, sehen, ja? Das müssen die erkennen. Entschuldigung, ich muss mich nicht helfen. Aber ich freue mich über solche Fragen, ja? Ja?
Also, ich habe da einen Zwiespalt bei mir, dass ich ziemlich mehrere Jahre mich damit beschäftigt habe, dass ich das, was ich in der Bibel verstanden habe, gelesen habe, nicht in der Gemeinde gefunden habe. Das war eine landeskirchliche evangelische Gemeinde. Und habe das nicht so gefunden und habe da einen Schmerz gehabt und gleichzeitig gedacht, weil ich nicht Besseres wusste und auch nicht wusste, wo ich es herbekomme, dann kann ich kein Christ sein. Weil ich bin ja nicht so wie die und die sind ja praktisch so und ich lese es ja nur. Und habe dann eine Phase gehabt danach, habe dann gesagt, gut, also das ist nicht so, wahrscheinlich bin ich dann nicht genug gläubig dazu oder christlich dazu oder fromm vielleicht und habe mich dann halt versucht, mit mir selbst da weiterzubilden und habe dann aber gemerkt, ich habe aber Fragen, an wen richte ich jetzt diese Fragen? Jemand, der mehr weiß als ich und habe dann gemerkt, also brauche ich doch eine Gemeinde und bin dann letztendlich jetzt eigentlich relativ kurz erst schon seit Januar auf eine Gemeinde gestoßen, die eine ganz junge Baptistengemeinde ist. Und habe mich dann dort auch in den Hauskreis gegangen und bei dem Hauskreis hat es dann hatte ich schon das Gefühl dieser Annahme und unheimliche Geborgenheit, aber immer wieder so das Gefühl, dass die Hauskreise so einen Trend haben, immer mal wieder so nach so 3, 4, 5 Mal machen wir jetzt einen Abend mit noch Spielerunde oder so. Also irgendwie halt so ein bisschen, aber nicht zu viel der Anstrengung. Und ich dachte eigentlich für mich, aber gerade dieses eine Mal in der Woche ist der Termin für mich, an dem möchte ich eigentlich hier lernen. Und zum Spieleabend kann ich mich 5 andere Tage noch treffen. Und das war dann schwierig für mich. Und es war dann noch so, dass eben der Kreis ziemlich groß wurde und dann auch die Kommunikation immer schwieriger. Und dann hat's, also dann gab es eben die Idee, dann trennen sich doch ein paar ab und machen einen neuen Kreis auf. Und bin dann gefragt worden, ob ich mitgehen möchte. Und habe dann gedacht, da ich noch neuer bin ich noch nicht so festgelegt auf bestimmte Personen. Ich gehe da mal mit und probiere das. Und jetzt ist eben der Punkt so, es war dann im Sommer die erste Planung, wie, was für Themen wollen wir behandeln. Und dann saß eine neben mir, die ganze Zeit eigentlich immer so drauf drängte, sobald die Hauptverantwortlichen nicht anwesend waren, also zum Beispiel, was weiß ich, zum Beispiel jetzt kommender Dienstag wäre die am meisten Bibelwissen hat, nicht da ist, dann hat die schon also angefangen, was von Alternativprogrammen man wählen könnte, auf Essen gehen oder sonst was. Und ich dann einmal das Gefühl hatte, sie treibt eigentlich das Programm in eine völlig unsinnig für mich scheinende Richtung. Bis dann hinterher, als ich mich dann aufgelehnt habe, also dieses Programm kann ich so nicht akzeptieren. Ich bin hier nicht da, um meine Freizeit zu planen, sondern diesen Abend aus der Bibel zu lernen. Und habe dann eigentlich nur so eine Front erlebt, dass eben alle gemeint haben, ja, aber das ist doch Gemeinschaft und wir wollen doch gemeinsam und wir reden ja dann auch drüber. Und wir sind doch als Einheit da zusammen und ich habe da richtig gemerkt, aber vielleicht bin ich ja wieder falsch dran. Und es ist ein bisschen meine Frage, also ich habe mich dann darauf eingelassen, dass wir weniger von diesen Gemeinschaftserlebnissen gewählt haben, mehr wieder auf biblische Themen gegangen sind, aber doch noch welche drin sind, so eine Kompromiss praktisch Lösung, aber ich trotzdem inneres Gefühl habe, oh, es kommt wieder der nächste Dienstag und ich habe keine Lust. Ich habe keine Freude, ah, da wird etwas sein, wo ich dann Bereicherung habe. Und auch so ist, dass dadurch rauskam über diese Auflehnung von mir, dass gerade diese Frau neben mir Angst hat, es falsch zu machen, wenn sie dran wäre und ein Thema machen müsste. Aber nicht, dass sie gefragt hätte, kann es mit mir jemand gemeinsam erarbeiten oder könnten wir bei einem gemeinsamen Abend machen. Also gar nicht auf die Idee kommt, dass das ja nicht schlimm ist, wenn man es nicht perfekt schon kann, wenn man noch nicht so lange dabei ist. Aber das ist einfach für mich so ein ganz komisches Gefühl. Ich möchte eigentlich lernen und die meisten um mich herum wollen eigentlich Gemeinschaft als Vordergrund. Oder wo ich dann halt immer die These vertrete, für mich ist es aber so, wenn ich doch in der Bibel lese und dort was erarbeite und dann drüber spreche, habe ich für mich die Gemeinschaft, die ich suche. Und nicht umgedreht, dass ich zuerst Gemeinschaft brauche und dann kann ich mich auch über so etwas Persönliches unterhalten. Und jetzt ist für mich schon die Frage, wie soll ich mich da verhalten? Am liebsten denke ich dann würde ich lieber nicht hingehen und den Abend mir doch für mich selber auch vornehmen. Und jetzt weiß ich halt nicht, was bin ich vielleicht jemand, der nicht vom, ist es der Heilige Geist, der mir sagen will, dann sagt es den Leuten und dass es eben ihnen mehr bewusst wird, dass sie vorbeigehen am Ziel, oder ist es was nur ich denke und es ist was Falsches? Verstehen Sie die Frage?
Sehr gut.
Ich komme halt ein bisschen, also jetzt bin ich schon in die Freikirche gegangen und finde den Gottesdienst gut, aber jetzt habe ich das Problem, wie bilde ich mich selbst weiter in einem Kreis von Wissenden, wobei die Wissenden doch auch meistens ja relativ neu im Glauben sind. Und ja, ist halt praktisch für den Alltag ein bisschen kompliziert.
Was sagen Sie da, was war der letzte Satz?
Das ist halt für mich ein bisschen kompliziert, oder ich habe halt das Gefühl, ich möchte mich nicht so sehr auf die Leute dann einlassen. Und weiß halt nicht, ist das nur mein spezielles Problem oder ist das ein Problem, wo ich praktisch, wo eine Krankheit dort gerade ist.
Was meinen Sie damit, ich möchte mich nicht auf die Leute einlassen?
Weil sie halt so stark an dieser Logik dran denken, wir müssen uns zuerst gern mögen und
ja, rein sprachlich, was heißt das, einlassen?
Einlassen?
Ja, in diesem Fall.
Ja, trotzdem mich in den Kreis zu setzen und das mitzumachen, dass man jetzt halt anstatt heute Abend wenn es auch nur 10 Minuten während eine Andacht macht,
aha,
dann erst losgeht, irgendwas zu unternehmen, was gemeinschaftlich,
ja,
typisch wäre oder anders. Und dass dann auch die Fragen dann aufkommen, ach, wenn man dann weggeht, dann muss man ja nicht das auch noch vorher haben und so. Und dann ist für mich halt schon irgendwie der Abend für mich falsch geplant. Und dann habe ich halt nicht die Motivation hinzugehen. Weil das hätte ich ja anders ausmachen können. An einem anderen Tag und so. Und das ist halt ein bisschen halt schwierig, dass ich halt nicht weiß, ist es jetzt für mich nur so ein Gefühl, ist das eine falsche Lehre? Also nicht so, dass ich nicht weiß, ob ich jetzt zu viel Anspruch habe an so einen Abend oder ist es doch richtig zu sagen, es gibt so 7 Abende in der Woche und wenn einer davon als Hauskreis geplant ist, muss ich den doch nutzen, um wegzugehen, nur weil ich die Leute ja sonst nicht anders organisieren könnte. Also das ist für mich so schwierig gerade. Was will ich jetzt? Das läuft jetzt und ich weiß, bis Oktober bin ich dabei und dann müsste ich eigentlich Erkenntnis haben. Und selbst dann, wenn ich sagen würde, nee, dann ist aber keine Alternative da. Also
vielen, vielen Dank. Ich komme aus dem Staunen, komme raus. Ich denke, Brüder, Sie haben das richtige Thema gewählt.
Das war auch absolut kein untypisches Beispiel.
Nee.
Und Sie haben die richtigen Leute hier. Also so sieht es aus. Das ist die Wirklichkeit.
Interessant auch, wie die christliche Gemeinschaft verstehen. Die verwechseln, ja, Gemeinschaft mit Geselligkeit. Hm.
Eine Frage. Zuerst eine Ermutigung. Geben Sie der Versuchung keineswegs nach, sich selbst in Frage zu stellen in dieser Situation. Sie reagieren vollkommen, ja, das ist mein Eindruck. Ich habe den Eindruck, Sie reagieren richtig. Das heißt, spontan, ja. Ich freue mich nur so sehr, dass Sie wirklich ein Bedürfnis haben, dass Sie einen Hunger haben nach Wort Gottes und dass Sie das unterscheiden können, ja. Viele Christen, die länger in solchen Gemeinden sind, die leben nicht aus dem, in ihrer Seele, in ihrem Leben, in ihrem Geist, leben sie nicht aus dem Herrn Jesus, aus dem Wort Gottes, sondern ihr Christenleben beziehen sie aus Gemeinde, was immer das da ist, ja, Baptistengemeinde in diesem Fall, ja. Und jetzt brauchen sie etwas Variation, ja, ein bisschen abwechseln, und dann probieren sie mit diesem und mit dem, aber sie sind immer noch Gemeinde, ja. Und so fühlen sie sich wohl, solange sie Mitglied der Gemeinde sind und am Sonntag dabei sind und so weiter, sind sie dabei. Ja? Es geht ihnen nicht so sehr wirklich um eine echte, intensive Liebesbeziehung zu Jesus Christus. Und wenn sie als junger Christ immer noch diese erste Liebe haben, dann geben sie dieser Versuchung nicht nach, sich selbst, das war die Versuchung, der sie erlagen, als sie in der Landeskirche waren. Ja? Sie fragten sich ja, bin ich noch okay, ja? Bleiben Sie bei Ihrer Liebe zum Wort Gottes, bleiben Sie bei Ihrer Liebe zu Jesus und insistieren Sie, das heißt, bestehen Sie darauf, dass dieser Hunger gestillt wird. Aber jetzt die Frage: Haben Sie bis jetzt irgendjemanden getroffen, und wenn es nur eine Person ist, mit der Sie beten könnten, mit der Sie spontan das Wort Gottes lesen könnten? Zweite Frage. Wissen Sie im Voraus, wann es eher gesellig und spielerisch zugehen wird und wann es eher echtes? Dann würde ich sagen, können Sie auf wählen, wann Sie dabei sind. Das heißt, Sie werden weniger, um diese Tage werden sie dann weniger in diesem Kreis sein. Aber sie brauchen Gemeinschaft. Jeder von uns braucht Gemeinschaft. Wenn der Herr uns die Isolation zutraut, dann wird er auch Gnade geben, alleine zu stehen. Aber na, das ist nicht normal. Ja? Normal ist, dass wir einander stützen und versuchen sie Beziehungen aufzubauen mit einzelnen Christen, die im Zeichen des Leibes Jesu stattfinden. Ja? Sie sind ein Glied, wir alle sind Glieder am Leib Jesu. Und irgendwo berühre ich ein anderes Glied. Und versuchen Sie jetzt, wenn Sie hier sind, versuchen Sie jetzt einen Christen zu finden, mit dem Sie eine Beziehung aufbauen können, wo Sie einander helfen können, ergänzen können. Wenn es zwei sind, ein Ehepaar vielleicht, wo Sie ein- und auswählen können, schön, das ist, Sie sind ledig. Es ist sehr schön, wenn Ledige eine Familie haben, wo sie ein- und ausgehen können, wenn es das gibt. Ja. Wenn es nur eine Person ist, nach Möglichkeit. Aber beten Sie, dass der Herr das gibt. Überall, wo Sie wirklich Fragen haben, beziehungsweise Unmöglichkeiten gegenüberstehen, beten Sie. Und wenn Sie auch nichts sehen, aber beten Sie, Herr, schenke mir doch bitte dieses Verlangen. Ich möchte doch mit jemandem wirkliche Gemeinschaft haben. Ja. Was meinen Sie, wie oft meine Frau und ich oder wie wenig meine Frau und ich wirkliche Gemeinschaft haben mit anderen Christen? Wir sind auch isoliert. Unsere Gemeinde ist eine sehr kleine Gruppe. Und die Auswahl ist also nicht so groß, mit einzelnen wirklich Gebetsgemeinschaft zu haben. Also, ich weiß, wovon ich spreche. Aber ich weiß auch, dass der Herr Gebet erhört. Und das muss ich immer wieder neu lernen, wenn ich vor einer Unmöglichkeit stehe, dann dem Herrn es zuzutrauen, hier eine Wende herbeizuführen. Denn es ist sein Wille, dass wir Gemeinschaft haben. Manchmal wird es vielleicht auch, es wird vielleicht nicht regelmäßig sein. Vielleicht haben Sie da eine Person. Ja, da gibt es eine Gelegenheit, mit dem zusammen zu beten oder einen Abend mit dem zu verbringen. Ja? Gut, dann nehmen Sie die Gelegenheit wahr. Es muss nicht immer regelmäßig sein. Das nächste Mal kann es dort sein. Aber wenn Sie es addieren, kann es ein, zwei Mal in der Woche gewesen sein, wo Sie wirklich gute Gemeinschaft, aufbauende Gemeinschaft hatten und vielleicht noch hier und da eine Frage beantwortet bekamen. Das werden dann noch. Aber sie lernen jetzt, sich zurechtzufinden in diesem Dilemma, wo es nicht gesunde, intakte Gemeinde gibt. Trotz dessen, dass es eine herkömmliche, sogenannte freie Gemeinde ist. Aber die sind lange nicht immer intakt mehr. Es gab früher sehr viele Baptistengemeinden, die wirklich gesunde Gemeinden waren. Oder freie evangelische Gemeinden. Aber heute geht der Riss durch alle Kreise. Und wir müssen uns fast überall fragen, wo sind hier die Einzelchristen, die wirklich den Herrn lieben? Und mit denen wollen wir jetzt die Verbindung aufnehmen. Ja. Dazu möchte ich Sie ermutigen. Ja. Aber ich denke, mit der Zeit wachsen Sie auch geistlich, wenn Sie in Ihrem persönlichen Gebets- und Bibellesen, in ihrem persönlichen geistlichen Leben fester werden, dann werden sie besser fertig werden mit dieser Situation und auch vielleicht zum Segen werden für andere, die noch schwächer sind als sie, die auch jemanden suchen, dann können sie der sein, der für diese Person eine Hilfe ist, ja? Dies ist wunderbar. Ich bin bereit, also mal zwischendurch zu verzichten auf Textbetrachtung, wenn wir so echte Fragen eruieren können, sprechen können. Sind noch andere Fragen? aus dem Leben oder aus der Schrift oder aus der Praxis. Wie viel Zeit haben wir noch?
10 Minuten noch einmal.
10 Minuten?
10 Minuten. Also offiziell nach Stundenplan geht es bis 6.
Vielleicht sollten wir dann doch noch uns ein in den
Text. Antwort gibt es dann um 6. Also spätestens los müssen wir hier.
Ja.
10 vor 6.
Noch eine Frage. Waren wirklich keine Fragen in Bezug auf Kapitel 1 gewesen? Exegetische Frage? Wenn nicht, dann beginnen wir mit Kapitel 2. Ich weiß, dass den größeren Teil habe ich einfach so überflogen, aber ich hoffe, dass ich Ihnen einige Punkte gab, womit Sie dann weiter vielleicht als Schlüssel Gedanken, womit Sie dann mit diesem Schlüsselgedanken vielleicht in den Text hineinkommen können.